So wie die kleine Merle ihre Schuhe gesucht hat, so habe ich ein bisschen nach dem Thema gesucht, unsere Predigt heute, weil ich bin ja immer dann dran, wenn die anderen nicht können. Und das ist meist an diesen Feiertagen oder da ist irgendwas oder Brückentagen oder so etwas. Und für den heutigen Tag bin ich inspiriert worden. Und zwar, als ich durch das Internet so gegoogelt mich habe mit dem Stichwort Auferstehung Jesu, Himmelfahrt Jesu, und das war ja gestern, zumindest gedenken wir daran, da bin ich auf eine Predigt gestoßen von der evangelischen, von einem aus dem Rat der EKD. Und da stieß ich auf ein Wort, was mich fasziniert hat, und ich habe mich davon inspirieren lassen, was er da so gebracht hat. Und es geht um das Wort Ex Audi. Also es hat nichts mit Audi zu tun, mit dem Auto, sondern Thies Gundlach war das, ist ein Mitglied aus der EKD. Und er hat an dem Sonntag 2012 an diesem Ex-Audi im Dom zu Berlin eine Predigt zu diesem Thema gehalten. Und das hat mich inspiriert. Und ich habe da so ein paar Dinge mir herausgesucht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wir haben es nicht so mit Kirchen, ja. Aber ich muss sagen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso segensreicher kann so etwas durchaus auch sein, diese Dinge ein bisschen wieder bewusster zu machen. Wenn man im Internet schaut, in den Definitionen, was dazu steht, da heißt es, für die christlich gläubigen Menschen dienen die Wochen zwischen Ostern und Pfingsten dem Gedenken der Ereignisse zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, sowie dem Warten auf das Heilshandeln Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes an Pfingsten. Ihre Inhalte betonen den Glauben an die Schöpfung, an die Kraft des Betens, an die Macht des Segnens und an die Wirksamkeit der Taufe. 6 Sonntage liegen dazwischen. Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche haben für jeden dieser Tage einen bestimmten Namen. Allgemein nennt man sie auch Sonntage nach Ostern oder Sonntage in der Osterzeit. In der evangelischen Kirche haben diese Tage die Namen Quasimodo, Degendi, Geniti, Misericordias Domini, der dritte ist Jubilate, der vierte Cantate, der fünfte Rogate und der sechste heißt Ex Audi. Ex Audi, das hat einen Hintergrund, Audi, audiere, hören. Und das Ganze hängt mit dem Text zusammen, der auch an diesem, ich sage jetzt mal Sabbat, an diesem Sonntag, morgen, bundesweit in allen Kirchen über eine Predigt gehalten wird. Und der Text heißt, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Es ist Psalm 27, Vers 7. Liebe Geschwister, dieser Grundton möchte ich auch heute an diesem Sabbat ein bisschen vertiefen. Gott, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Es ist ein Grundklang der Sehnsucht nach Gott, ein Ausstrecken nach seiner Gegenwart, ein Hoffen auf unser Rufen nach seiner Nähe, und jeder Glaubende vermisst sie auch manchmal, diese Nähe. Das macht diesen Tag, so denke ich, zu einem ganz besonderen Tag im Rhythmus nicht nur des Kirchenjahres der großen Kirchen, sondern letztendlich auch für uns. Es lohnt sich, an diesem Tag einmal innezuhalten. Der heutige Sabbat liegt nach Christi Himmelfahrt und vor dem Pfingstfest. Er sitzt sozusagen zwischen den Stühlen, ein ungemütlicher Platz, wie jeder weiß, der mal ernster versucht hat, zwischen den Stühlen zu sitzen. Ich hatte als Kind öfters das Vergnügen, auf der Besucherritze zu schlafen. Das war zwischen den Betten. Einerseits Christi Himmelfahrt. Das ist ja offenbar ein Feiertag, den Namen, den man in der Presse eigentlich gar nicht mehr hört. Bei Harry Potter darf der nicht genannt werden, so ein Tag. In den Medien, in der Öffentlichkeit spricht man fast nur noch vom Vatertag. Ich denke, auch dies ist ein Zeichen für Veränderungen in unserem christlichen Land. Inhaltlich steht dieser Feiertag für die Aufnahme Jesu Christi im Himmel. Man muss sich dieses Szenario schlicht und einfach nur mal vorstellen, weil wenn wir die Bibel lesen, lesen wir immer nur die Sicht der Jünger und sie sehen ihn gegen Himmel entschwinden. Christus kehrt heim zum Vater. Der Gemarterte, der Auferstandene kommt zurück in seine Heimat unter dem Jubel der Engel. Heute Nachmittag spielt Eintracht Frankfurt hier gegen Borussia Dortmund. Sollten die gewinnen, da sind 51.500 Zuschauer. Was glaubt ihr, was da für ein Lärm ist? Den hören wir sicher bis hier. Wie viel größer muss dieser Jubel der Engel gewesen sein? Das Engelheer, Jesus kommt zurück. Er hat den Auftrag erfüllt. Er hat die Menschheit gerettet. Schlicht und einfach Wahnsinn. Der sogenannte Philipperhymnus fängt noch etwas von dieser triumphalen Stimmung ein, die im Himmel herrschte, als Jesus Christus nach Hause kam. Philipper 2, dort heißt es: Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ein großer Klang war das. Aber was ist mit den Jüngern hier auf dieser Erde gewesen vor 2000 Jahren? Die Himmelfahrt Jesu war für sie kein Jubelklang, war für sie eher eine Entzugserfahrung. Der Auferstandene entzieht sich der unmittelbaren Beziehung mit ihnen in Jerusalem und Galiläa, wo auch immer sie waren. Die Jünger sehen ihn schwinden und Christus hat ihnen die Verheißung des Heiligen Geistes, seines Trösters, gegeben. Aber er ließ auf sich warten, er war noch nicht da. 50 Tage nach Ostern, so lange sollten sie eigentlich warten, das wäre jetzt von gestern angesehen 10 Tage, der Auferstandene ist aufgefahren in seine unsichtbare Welt, aber sein Geist, sein Trost, seine Güte ist noch nicht eingekehrt in diese Welt. Und in dieser Phase befinden wir uns momentan. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig. Und erhöre mich. Es ist ein Tag der Sehnsucht nach Gott, des Rufens nach seiner Gegenwart im Geist. Ex Audi ist vielleicht für viele Christen heute der Tag der Gottessuche. Denn wie vielen mag es auch im übertragenen Sinne so ergehen, dass ihnen der Auferstandene fremd geworden ist, dass er sich entfernt hat dem Herzen und ihrem Glauben, die aber gerade deswegen Gottes Gegenwart besonders innig und sehnsüchtig suchen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Hört er mich in meiner Sprache rufen? Erkennt Gott auch meine mitunter sprachlose Sehnsucht? Hört er mir zu, auch wenn ich unbeholfen rede? Ist er festgelegt auf das kirchliche Gebetshochdeutsch oder hört er auch meinen religiösen Dialekt, mein Gestammel, meine ungelenke Stimme? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Liebe Geschwister, ich glaube, wo dass wir in einer Welt leben, die diese Frage viel, viel häufiger stellt, als uns Christen das eigentlich lieb sein kann oder ist. Aber das Pfingstfest steht noch aus. Wir wollen nicht vorweggreifen und zu schnell auf Antworten setzen. Pfingsten wird uns daran erinnern, dass Gott durchaus mehrsprachig ist. Ja, gleichwohl vielsprachig, weil mit Gottes Geist jeder in seiner und ihrer Sprache von Gottes großen Taten sprechen hört. Wie es in der Pfingstgeschichte heißt. Aber wie gesagt, da sind wir noch nicht. Mit den Jüngern stehen wir an dem Tag ex audi, zwischen den Zeiten. Der aufgefahrene Christus ist im Himmel verschwunden, der herabkommende Heilige Geist ist noch nicht da. Wir sind wie die ersten Jünger zurückgelassen und rufen, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. In diese geistige Situation nun ist uns folgender Bibeltext gegeben. Im Buch des Propheten Jeremia 31, die Verse 31 bis 34, steht unter der Überschrift die Verheißung des neuen Bundes. Folgende Worte. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, obgleich ich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder, den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Liebe Geschwister, ich glaube, ich verrate euch heute hier kein Geheimnis, aber dies ist sicher ein Schlüsseltext christlicher Überzeugung. Er war's und er ist es auch heute noch. Auf kaum einen Text im Alten Testament wurde so oft Bezug genommen wie auf diese Aussage hier. Vom Kirchenvater Augustinus angefangen über die Reformatoren bis zu den Theologen in die heutigen Zeit, auch in unserer Gemeinde hier. Alter Bund, neuer Bund. Altes Testament, neues Testament. Alter Glaube, neuer Glaube. Das passt doch großartig. Wir Christen sind die Neuen. Wir sind die Ablösung. Wir sind die Guten. Wir dürfen nicht verkennen, dass dieser Text auch eine erhebliche Unheilsgeschichte ausgelöst hat. Dass er christlichen Antijudaismus und christliche Überheblichkeit begründet und der Abwertung des jüdischen Glaubens unselige Nahrung gegeben hat. Früher zum Beispiel wurde dieser Jeremia-Text gerne am Gründonnerstag Abend gelesen in den Kirchen. Gründonnerstag als Tag der Einsetzung des heiligen Abendmahls. Man kann sich ja vielleicht vorstellen, mit welchem strammen Selbstbewusstsein viele daraufhin zum Abendmahl gegangen sind. Wir sind der neue Bund. Wir lösen den alten Bund ab. Wir haben die Gesetzesreligion überwunden und Gottes Bund in unserem Herzen. Liebe Geschwister, es ist das Ergebnis des langen und ernsthaften jüdisch-christlichen Dialogs nach dem Holocaust und der christlichen Lerngeschichte, dass dieser Jeremia-Text in den großen Kirchen nun auch am Sonntag ex audi gelesen und ausgelegt wird. Denn diese Verschiebung zeigt an, alter Bund, neuer Bund. Das ist nicht altes Testament gegen neues Testament. Das ist auch nicht früher gegen heute. Das ist auch nicht Judentum gegen Christentum, sondern der Unterschied zwischen altem Bund und neuem Bund ist zuerst vor allem eine Gottesmaßnahme. Gott findet immer wieder neue Wege, nämlich seinen Bund mit allen Menschen zu erhalten. Und der Text aus dem Jeremia-Buch zeigt auch die Richtung an, in der Gott seinen Bund bestätigt, erneuert zugleich. Dies soll zum Abschluss mit zwei Gedanken verdeutlicht werden. Ich will dies jetzt in zwei Dimensionen des Jeremia-Textes aufzeichnen, in Gestalt einer guten und einer schlechten Nachricht. Die schlechte zuerst. Der harte Kern des von Jeremia verheißenen neuen Bundes lautet: Gesetze allein tun es freilich nicht. Vorschriften und Regelungen kommen zu spät. Sie reichen nicht in die Tiefe. Sie können entstandenen Schaden vielleicht wahrnehmen, auch beurteilen und mitunter verurteilen. Aber eine innere Haltung wird nie und nimmer daraus. Die gute Nachricht: Es war nicht zuletzt eine zentrale Einsicht der Reformation vor 500 Jahren, die diesen Jeremia-Text wieder lebendig gemacht hat. Der treue Gott gibt nicht nur Gesetze, sondern schafft im Menschen auch die Möglichkeit, diese zu hören und zu halten. Stellen wir uns das einmal vor. Unsere Gesetze, die gemacht werden, liefern zugleich die innere Möglichkeit, auch eingehalten zu werden. Der Straßenverkehr wäre frei von Dränglern. Die Polizei kennt keine Überstunden. Die Staatskassen wären gefüllt, weil jeder natürlich gerne seine Steuern bezahlt. Aber so ist es nicht. Nur Gott kann seine Gesetze und Regeln so gestalten, dass er sie nicht nur erlässt, sondern auch die Einhaltung sicherstellt. Der ewige Bund Gottes besteht nach Jeremia aus einem bundestreuen Gott, der seinen Part einhält und zugleich dafür Sorge trägt, dass auch der Mensch seinen Part einhalten kann. Also wir kriegen sowohl das Wollen als auch das Vollbringen geschenkt. Das ist das große Staunen aller reformatorischen Theologie. Das ist die Verheißung des neuen Bundes, die nichts ablöst, die nichts alt macht, sondern neue Hoffnung und Zukunft schafft. Neu an dem alten Bund ist das Staunen über Gott. Er verlegt den Bund gleichsam nach innen, ins Herz, in den Sinn eines Menschen, das heißt, in die ganze Grundausrichtung eines Lebens. Wir haben es hier nicht mit einer Teilerneuerung des geistlichen Lebens zu tun, mit keiner Abschnittsrenovierung des religiösen Gefühls oder des Glaubens. Es geht um den Wandel der ganzen inneren Haltung. Von Martin Luther stammt das prägendste Bild für diese neue Innerlichkeit des Glaubens. Es ist der gute Baum, der gute Früchte trägt. Man kann nicht aus einem Baum samt Wurzeln, Blüten und Blättern verkorkst lassen und dann gute Früchte erwarten. So äußerlich geht es bei Gott nicht zu, sondern der ganze Baum muss heil und gesund werden, dann sind auch die einzelnen Früchte gesund. Ich weiß wohl, dass gerade dem Luthertum immer wieder eine Tendenz zu Innerlichkeit vorgehalten wurde, nach dem Motto: Hier bahnt sich doch so wie eine Art Weltflucht an, eine Art Abkehr von der Verantwortlichkeit in Politik und Gesellschaft, in Beruf und Nachbarschaft. Und diese Gefahr gab und gibt es zweifellos. Aber ich gestehe auch, mittlerweile habe ich viel eher die Sorge, dass wir in einer derart veräußerlichten Welt leben. dass wir gewachsene Reife, auch geistige Innerlichkeit, wieder sehr gebrauchen können. Wie eigentlich sonst wollen wir all diese globalisierte Dynamik und Veränderungserwartungen als Mensch überhaupt aushalten? Wir sollen transformieren, neu justieren, optimieren, funktionieren, aber wir vernachlässigen die Zeit für unser Inneres. Da sind wir auch wieder ein bisschen beim Sabbat. Ich plädiere für die Wiederentdeckung des inwendigen Menschen, denn er gehört zu den bedrohten Lebensweisen. Es braucht eine Kultur der Verinnerlichung, die dann vielleicht auch manche hektisch gewordene Personalentscheidung, manche brutale Beurteilung, manche gnadenlose Abstrafung noch einmal überdenkt. Denn wer keinen inneren Halt findet, wer sich in sich leer zu laufen droht, der wird leicht hin und her geschüttelt von vermeintlich äußerlichen Erwartungen oder gar Forderungen. Gott will seinen Bund nach innen verlegen, uns ein neues, ein festes Herz geben und einen Sinn, der Halt gibt für bei allen Schwierigkeiten im Leben. Darum horche auch immer auf Gott, denn Gott will auch mit dir heute seinen Bund erneuern. Er will dir in Herz und Sinn sein Gesetz zum Leben schenken. Darum lass ihn ankommen bei dir. Gib Gott Raum in der Seele, damit er dir eine Hütte bauen kann, wo gut wohnen ist für dich und für ihn. Und damit du sagen und jubeln kannst, der Herr hat meine Stimme gehört, als ich ihn rief. Er war mir gnädig und er erhörte mich. Amen. Ja, Herr, höre du unsere Stimme. Höre, wenn wir zu dir kommen, wenn wir beten. Lass du uns hier in deiner Gemeinde, Herr, eine Gemeinde des Betens werden, die den Kontakt zu dir sucht und immer hat, damit wir den neuen Bund, den du mit uns geschlossen hast, fest in unseren Herzen haben. Vater, du weißt, wir sind hier in unserer Gemeinde an einem Punkt, wo sich viel verändert, wo sich viel bewegt. Und wir wissen, dass du bei uns sein wirst und dafür möchte ich dir jetzt schon Danke sagen. Vater, du hast uns diese Gemeinde geschenkt, damit wir Gemeinschaft haben können untereinander und vor allem auch als Gemeinde mit dir. Bitte, Herr, segne du sie hier in Unterliederbach und in deinem ganzen weltweiten Feld. Herr, wir warten auf den Tag, dass du deinen Sohn schickst. Nicht nur, dass er, wo wir dran denken, dass er zu dir gekommen ist, sondern dass er wieder zurückkommt, um das alles perfekt zu machen, dass wir da sind, wo du willst, dass wir sein werden. Und dafür danken wir dir. Amen. Amen.